ein Thema, das immer wieder vorkommt bei Superfromm, ist Schwangerschaft. Nicht schwanger werden, nicht schwanger werden können und dann doch schwanger werden, Beziehung, Nicht-Beziehung und so weiter. Wir haben jetzt eine Geschichte, das ist so eine richtige Zu-Herzen-Geh-Geschichte, wo ist das ja eigentlich alles hin, ja. Aber das ist eine Geschichte von einer Frau, die einen Mann heiratet, der nicht schwanger, werden kann. Logisch kann er nicht schwanger werden, aber der kann nicht dazu beitragen, dass seine Frau schwanger wird. Und das ist so eine Story, dann passiert es eben doch, die Frau wird schwanger. Und jetzt weise ich schon mal auf den Film in 2 Wochen hin. Da ist es das gleiche Thema, Schwangerschaft. Nur da funktioniert es nicht. Und das ist die Spannung, in der Christen immer stehen. Ich werde das in 2 Wochen nochmal sagen. Man betet und es klappt. Und dann schreit man, juhu, Halleluja, super, wunderbar. Andere haben genau das gleiche Anliegen. Ich will in dem Fall schwanger werden. Man betet und muss sich zum Halleluja oder super Herr durchkämpfen. Weil es nicht passiert, was man sich wünscht. Man sagt es so oft, dass Christsein kein Wunschkonzert ist. Und es fällt dann schwer, sich das vorzustellen, wenn es im eigenen Leben nicht nach den Wünschen geht. Diese Frau hat sich gewünscht, schwanger zu werden. Und sie hat es erlebt. War schwierig. Ihr werdet gleich die Geschichte hören. Aber es kann genauso gut anders gehen. Jetzt wenden wir uns erstmal dieser Geschichte zu. Diesem Wunder, das Gott getan hat. Läuft. Karen, so cool. Und du hast einen Garten hier mitgemacht, oder wie?
Ich habe angefangen. Ja, ich habe schon Unkraut gejätet. Mein Mann hat Steine gesetzt.
Also wieso macht man das hier? Einfach so, weil man Bock hat? Oder so ein, wir sind ja hier mitten in den Weinbergen. Und
Genau, das war so ein Parkplatz, total verwildert, sah wirklich nicht besonders aus. Und unser Dorfmitglieder sind sehr engagiert. Unter anderem 2 Schwestern, die sich sehr gut auskennen mit Heilkräuter, mit Blumen und alles, was das betrifft. Ja, ist richtig schön. Richtig schön. Und man kann auch hier, wenn man eine Handvoll Zitronenthymian braucht für ein Rezept, dann kann man hier runterkommen und ein bisschen was zupfen.
Wenn man weiß, was Zitronenthymian ist, mich könnt ihr hier reinjagen.
Genau.
Ich würde sagen, oh, das sieht gut aus.
Ja, ja.
Es riecht auch nicht schlecht, aber was ist was?
Ne? Alles schmeckt gut, mindestens einmal. Aber manchmal zum ersten und zum letzten Mal. Also das ist das Problem.
Wenn wir über dein Leben reden. Coole Kurve.
Ja.
Hat nicht immer alles gut geschmeckt, oder?
Nein, auf gar keinen Fall.
Du kommst aus den Staaten, du kommst aus Texas,
ja.
Sprichst wunderbar Deutsch.
Jetzt.
Und yes. Und ich bin auf deine Geschichte super gespannt, echt.
Ja.
Danke, dass du heute da bist.
Vielen Dank.
Und dass wir bei dir in diesem Brown Garden sein dürfen.
Es ist wirklich paradiesisch hier.
Wie fing es an mit der Karen, dass es nicht paradiesisch war?
Also ich bin nach Deutschland gekommen. Das war wirklich ein Ruf nach Deutschland. Schon mit 11 Jahren habe ich den Ruf nach Deutschland bekommen.
Wer hat angerufen?
Also Gott hat angerufen.
Der bei
hat,
dir?
Ja, in meinem Deutschunterricht. Ich weiß es nicht. Ich habe das damals nicht so erkannt. Aber in Deutschunterricht und gerade als wir die Geschichte durchgemacht haben, kam alles andere in meinem Herzen hoch als Hass, Vorurteil, Wut. Es war eine tiefe Liebe und Traurigkeit für Deutschland und für das deutsche Volk. Und damals konnte ich mit 11 nicht sagen, dass ich einen Ruf nach Deutschland habe, aber jetzt rückblickend sehe ich schon, dass das mein Platz sein sollte. Und mit 23 bin ich dann endgültig ausgewandert. Ich bin erst 94 als Schülerin hierher gekommen für einen Monat, damals in Ostdeutschland. Ich habe mich in Deutschland verliebt, als ich einen Monat lang in Nordhausen in Thüringen verbracht habe. War eine wunderbare Zeit und habe meinen Weg immer nach Deutschland wieder gesucht. Und mit 23 bin ich endgültig ausgewandert und habe mein Leben hier angefangen.
wo gingst du hin hier in Deutschland? Irgendwo dann auch jetzt schon hier im Umkreis von Baden-Baden? Oder?
Ich bin in Germersheim am Rhein gewesen. Also da habe ich mein Leben in Deutschland begonnen. Ich war an der Uni für Übersetzer und Dolmetscher, Universität Mainz, Außenstelle Germersheim. Und ja, genau. Also die meisten kommen nach Germersheim und denken, die kommen nach Mainz, also aus ganzer Welt. Die kommen an und es ist so ein Kaff. Also die Bürgersteigen werden alle hochgerollt um 22 Uhr. Genau, 17 Uhr. Keine Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Aber es ist wirklich ein wunderbarer Ort, wenn man die ganze Welt kennenlernen möchte. Die Nationen kommen da in Germersheim zusammen und die wollen alle Deutsch lernen, die wollen Sprachen lernen. Und es war ein Nährboden für meine Seele, kann ich sagen.
Du sprichst von Ruf, du sprichst von Frieden. Hat das auch, wie lebte die, ich sag's mal, Little Karen ihren Glauben hier dann in Deutschland oder hast Gemeinde gesucht oder wie ging das los dann?
Also ich habe erst in Deutschland, würde ich sagen, bin ich geistlich aufgewachsen. Also ich fand eine Gemeinde, wo ich nicht nur meine Stärken zeigen durfte, sondern auch meine Schwächen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo ich sehr viel Verantwortung tragen musste. Ich wollte für meine Eltern keine zusätzliche Last sein und habe sehr geschickt gelernt, meine Schwächen zu kaschieren. Und eines Tages sitze ich in einem Eiscafé mit meiner Mentorin und ich habe von einer tolle Sache zum anderen dann erzählt, wie alles so toll läuft. Und dann guckte sie mich einfach so an und sagte, das bist du aber nicht. Das bist du nicht. Wer ist hinter dieser Maske? Zeig dich. Boah, das war für mich ein Erlebnis. Ich werde es nie vergessen. Jemand schaute hinter diese Maske, die ich jahrelang aufgebaut hatte, und hat mich eingeladen, ganz Karen zu sein. Und das kostete jede Menge Mut.
Was war das für eine Karen, wenn ich fragen darf, die da hinter der Maske sich etablierte?
Also hinter dieser Maske war eine sehr unsichere Frau. Ich konnte mich nicht lieben. Ich habe große Probleme, mich überhaupt selbst anzunehmen. Und
habe oder hatte?
Hatte. Ich habe sie nicht mehr. Mhm. Ich kann mich wirklich inzwischen annehmen, auch die Schattenseiten von mir. Aber das war wirklich eine lange, lange Reise, dass ich zu meinen Schwächen stehen konnte. Und die Baustellen, wir haben alle Baustellen. Wir haben alle Dinge, wo wir am Wachsen sind, wo wir noch nicht an den Punkt sind, wo wir sagen können, ich bin wirklich angekommen. Kommen wir jemals an. Aber ich konnte eine Zeit lang diese Schwächen echt nicht preisgeben, nicht zeigen. Und ich wollte ein Vorbild für andere sein. Ich wollte eine Leiterin sein. Und ich habe ein falsches Verständnis von Führung, dass eine Führungspersönlichkeit stets stark sein muss oder sich stark zeigen muss. Und das war ein neues Erkenntnis auch von meiner Leiterin und eine Einladung, wie gesagt, zu den Schwächen zu stehen und andere Menschen draufschauen zu lassen auf das, was nicht so glänzt.
Wolltest du das?
Total.
Tatsächlich?
Ja. Ich wollte immer gesehen werden. Ich wollte immer...
Nein, ich meine zu den Schwächen stehen.
Genau.
Ja. Man kann sich ja gern produzieren und man kann ja auch sagen, hey, guck mal, wie toll ich bin.
Ja.
Aber sobald es losgeht, hier Schwächen einzugestehen, verliert man ja an Substanz. Du rutscht im Ranking nach hinten.
Mhm. Ja, würde ich nicht so sagen, weil ihre Reaktion auf meine Schwächen war alles andere als das, was ich erwartet habe. Ich denke, wir glauben immer, dass andere Menschen weniger von uns halten, wenn wir unsere Schwäche zeigen. Aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Authentische Menschen können Stärken und Schwächen zeigen und ernten eigentlich viel mehr Bewunderung, Respekt und letztendlich auch Liebe von anderen, wenn sie sich als ganzer Mensch präsentieren und nicht nur diese Blender-Typen. Ja? Wir mögen keine Blender. Wir mögen Menschen, die echt sind, die es nicht scheuen zu sagen, ich weiß es nicht oder das kann ich nicht oder da bin ich noch nicht so weit. Wenn ich das höre, ob von einer Kanzel, ob von einem Geschäftsführer, ob von einem Partner, ja, das löst was Positives in mir aus, denn ich weiß, ich bin Mensch. Ich bin nicht alleine mit meinen Schwächen. Ich denke, das ist das, was echte Führung ausmacht, ist, dass die Menschen das Gefühl am Ende haben, ich bin nicht alleine auf meine Reise und auch in meinen Schattenseiten bin ich nicht alleine. Da ist jemand, der auch sowas erlebt und sich trotzdem Dinge zutraut, ja.
Das klingt jetzt so wie aus einem Fachbuch, aber wenn man das
aber
so,
ich hab's erlebt.
Ja, aber wenn man das so zulässt,
ja,
die Schattenzeiten rauszubringen, mhm, und hat die ganze Zeit anders gelebt, das ist doch eine Riesenüberwindung.
Ja, war's auch.
Okay.
War's auch. Ja. Also ich will nicht lügen, es hat echt Mut gekostet. Also ich war für Menschen verantwortlich, ich habe eine Kleingruppe geleitet und ich habe immer das starke Mädchen gespielt.
Mhm.
Und auf einmal durfte ich in aller Demut ihnen zeigen oder sagen, mitteilen, da wo ich meine Krisen habe, da wo ich nicht mehr weiter weiß. Und Ende 2003, Anfang 2004 bin ich in eine sehr tiefe Krise reingerutscht. Ich habe einen Bandscheibenvorfall erlitten und auf einmal von einem Tag zum nächsten von Macherin zu gelähmt auf mein Bett. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte keine Wäsche machen. Ich konnte nicht putzen. Ich konnte nirgendwo hin. Und ich konnte nicht weg von mir selbst. Und das war, ich glaube, Gott hat mich in eine Wüstenzeit hineingeführt, dass ich in die Stille komme, dass ich gewisse Prozesse in mir vollende, dass ich dass was Neues geboren werden konnte. Es musste erstmal was sterben.
Was kam?
Oh. Es kam eine sehr schmerzhafte Zeit. Also ich war wirklich 8 Wochen lang flach auf meinem Rücken. Ich hatte furchtbarste Schmerzen. Es war eine harte Zeit. Ja, auch um Hilfe zu bitten. Das zu lernen. Ich darf brauchen. Ich darf schwach sein. Ich darf andere Menschen um Hilfe bitten. Ich darf die Erwartungen. Ich dachte, die ganze Welt erwartet Leistung von mir. Und das hält einem in so ein Hamsterrad. Man muss immer machen, damit man Erwartungen entspricht. Aber diese Erwartungen gibt es ganz oft nicht. Die sind produziert.
Meinst du, das ist nur im Kopf, genau diese Erwartungen?
Nicht nur, aber größtenteils. Wir malen uns eine Welt aus, in der wir unverzichtbar sind.
Ja, das steigert ja unseren Wert.
Ja, klar. Klar. Wenn ich gebraucht bin, dann bin ich wert.
Ja.
Dann bin ich wertvoll. Wenn ich für jemanden da sein kann, wenn ich für jemand anders stark sein kann, dann bin ich wertvoll.
Hattest du da schon jemanden, für den du stark sein? Also einen Partner zum Beispiel? Oder?
Damals nicht. Also ich war auch alleine. Ich habe bewusst, also in dieser Zeit der Auswanderung, ich wollte diese enorme Verantwortung, was ich in meine Familie getragen habe, ein Stück weit losschütteln. Ich war auf einmal auf mich alleine gestellt. Ich musste in erster Linie nicht an unheimlich viele andere Leute denken. Ich durfte mich um mich kümmern.
Mhm.
Aber relativ schnell, so wie so ein Typ wie ich ist, habe ich Verantwortung einfach gesucht und gefunden. Ich bin Pfadfinderleiterin geworden. Ich war in der SMD am Campus und habe Gebetskreise geleitet. Studentenmission Deutschland, genau. Ich habe dann
die Karen hat ihre fromme Karriereleiter erklommen.
Ja, Kleingruppenleiterin und also brrr, ja.
Und hat sich dabei selbst verloren.
Ja, ein Stück weit schon. Also ich zu diesem Erkenntnis gekommen bin, dass ich das nicht machen muss, um wertvoll zu sein. Das war meine Identität.
Wie wurde dir das klar? Du sprichst ja von Studentenmission, du sprichst von der frommen Karriereleiter. Gab es da eine Beziehung zu Gott oder hat man das nur alles abgespult? Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Oder gab es auch stille Momente, wo dir zum Beispiel Gott sagen konnte, pass mal auf, Mädel.
Ja.
Too much.
Meine Wurzeln waren wirklich nicht tief. Ich kann echt jetzt sagen, ich habe immer eine Brücke über den Fluss gesucht, was Intimität mit Gott war. Für mich war diese Intimität mit Gott wie in einen Fluss einsteigen und Stück für Stück immer, also tiefer und tiefer, bis man die Kontrolle verliert. So habe ich Intimität mit Gott verstanden und ich habe immer eine Brücke gesucht. Wie kann ich die Kontrolle behalten? für mein Leben. Und ich würde sagen, meine Beziehung zu Gott war noch nicht tief genug, um diese Kontrollverlust auszuhalten. Und ich glaube, Gott wollte mich da reinführen, dass er sagt, hey, du musst nicht alles unter Kontrolle haben. Du darfst erstmal schwach sein. Du darfst erstmal nicht wissen, wie es weitergeht. Und du darfst erstmal eintauchen in meine Versorgung. Ja,
ja, das, also das nicht persönlich nehmen.
Nein.
Ich finde, es klingt immer so theoretisch. Aber das Eintauchen heißt ja unter Umständen auch mal den Kopf unter Wasser bekommen.
Ja.
Und
aber endlich frei werden dadurch.
Ach, ein langer Weg, oder?
Es ging in einem Augenblick. Tommy, es ging in einem Augenblick. Ich stand in einem Gottesdienst. Es kam ein Mann, der hat gepredigt, der hat uns gedient. Und am Ende des Gottesdienstes hat er die Menschen gesegnet. Und ich stand da, ich wollte einen Segen bekommen und dann stehe ich in diesem Gottesdienst und sage, ich möchte in diesen Fluss eintauchen. Ich möchte endlich frei werden. Ich möchte eine intime Beziehung zu dir führen. Und dann steht dieser Mann, also ich stand vorne und wollte einfach für mich beten lassen, habe die Augen zugehabt und in meine Seele drin, aber nicht laut, habe ich gesagt, setz mich frei, setz mich frei. Und der steht vor mir, ich spüre einfach, wie er vor mir steht und mich segnet. Und er sagt nur, frei, 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 frei. Und ich bin frei geworden. Ich bin richtig lachend in diesen Fluss eingetaucht. Vor meinen inneren Augen habe ich mich gesehen, wie ich endlich in diesen Fluss einsteige. Wie wusste er, dass ich genau dieses Gebet gebetet habe? Ja, er konnte das nicht wissen. Und er sprach mich frei und ich bin frei geworden. Ich kann es nicht anders erklären. Gott hat das für mich getan. Ich bin ihm ewig dankbar, weil es hätte auch eine ganz lange Reise sein können. Mhm. Bumm, in einem Augenblick bin ich frei geworden.
Es gibt ja auch Geschichten von Menschen, die wirklich lange Zeit gebraucht haben.
Ja.
Auf dem Weg in die Freiheit.
Genau. Die Freiheit aus einem total selbstbestimmtes Leben in ein Leben, wo ich die Fäden in der Hand habe, wo ich stark sein muss, wo ich alles besser weiß und wissen muss. Ich bin frei geworden.
Und die Fäden?
Die Fäden habe ich jetzt losgelassen.
Die hast du losgelassen.
Immer wieder, ich bin ehrlich. Immer wieder schaue ich die Fäden an.
Immer wieder gucke ich mal runter und sehe, oh, Karen, du hältst wieder was in der Hand hier, oder?
Ja, immer wieder kriege ich diese sanfte Erinnerung.
Das war ja ein Gotteserlebnis, oder?
Ja, das war auf jeden Fall ein Gotteserlebnis.
Hat sich dein Leben verändert oder spielte sich das in der Stille ab?
Ja.
In der Sache zwischen dir und Gott?
Nein, ich kann sagen, geistliche Reife geschieht nicht über Nacht. Ich habe heute so einen Satz, an einen Satz gedacht, jeder möchte irgendwie die Früchte haben. Ja, wir reden von die Früchte des Geistes, aber kein Mensch will den Baum pflanzen und wachsen lassen. Ja, also ein Baum muss erstmal wachsen, gepflanzt und wachsen. Und ich wollte Charakter haben. Ich wollte echten Charakter haben. Ich habe einen Mann kennengelernt und geheiratet, der einen sehr starken Charakter hat und Charaktereigenschaften besitzt, die ich unbedingt haben wollte. Nichts kann meinen Mann aus der Ruhe bringen. Der hat so eine Geduld und eine Zufriedenheit und auch eine Treue, die ich unbedingt in meinem Leben haben wollte. Ich wollte mehr davon. Aber ich habe Gott darum gebeten und das ist ein gefährliches Gebet, wenn man Gott um Geduld und Treue bittet. Weil dann kriegst du Sachen, wofür du warten musst.
Zum Beispiel, das interessiert mich natürlich.
Ja.
Worauf muss man warten?
Oh, wir haben geheiratet. Ich muss ein bisschen Backstory sagen. Mein Mann war 10 Jahre verheiratet und sie haben keine Kinder bekommen. Und irgendwann haben sie sich testen lassen und es stellte sich heraus, dass mein Mann zeugungsunfähig ist. Er ist in mein Leben reingekommen und er war ein zerbrochener Mann. Und dann habe ich Gott wirklich gefragt, ja, was denkst du dazu? Soll ich diesen Mann nehmen? Der kann doch keine Kinder zeugen. Der hat mein gelbes Sättelchen vor der Nase gehängt, also gehalten. Du weißt schon, ich will die Geschichte nicht nochmal erleben, ja, diese Enttäuschung. Und dann musste
also, er hat das Zettelchen, wo drauf stand, zeugungsunfähig, dir vor die Nase gehalten und hat gesagt, wenn du mit mir dich auf mich einlässt, ein Leben ohne Kids.
Du musst bereit sein, keine Kinder zu haben.
Was lief da an der Karen ab?
Oh
nein!
Ja, also ich musste
sagtest du, dann ist es halt so.
Ja, das, vielleicht war es ein Glück, dass, dass er seine Liebe an einem Montag erklärt hat und am Freitag habe ich ein Gespräch mit Gott gehabt. Ich saß einfach auf der Couch und gesagt, was soll das? Ich will doch nicht mit diesem Mann spielen. Ich habe ihn lieb gewonnen, nur als Freund. Der war da, der war ein treuer Freund, als es mir so schlecht ging mit meinem Rücken. Mhm. Und ich habe ihn gern gehabt, aber ich habe ihn noch nicht geliebt. Und dann habe ich Gott gefragt, ja, was denkst du dazu? Ja, also ich will doch Mutter werden. Und dann spürte ich so glasklar, wie noch nie in meinem Leben zuvor, du musst dir keine Sorgen um Kinder machen. Ich bin in die Mitte dieser Beziehung. Diesen Mann schenke ich dir. Und dann habe ich den tiefsten Frieden meines Lebens gespürt. So ähnlich wie in diesem Gebet, wo ich um die Freiheit gebeten habe. So ähnlich kam das. Es kam ein Lachen, es kam ein Frieden. Und ich wusste, ich kann den Mann heiraten. Und bei der allerersten offiziellen Verabredung haben wir Hochzeitspläne geschmiedet.
Also da war die Liebe dann da?
Die Liebe und auch die Hoffnung, dass ich Mutter sein würde. Ich habe mir keine Gedanken gemacht.
Hast du ihm das gesagt?
Ja.
Hast du ihn da, okay. Es hat ihn nicht unter Druck gesetzt.
Der hat mich trotzdem geheiratet. Ich weiß nicht, ob es ihn unter Druck gesetzt hat. Wir haben unsere Ehe erstmal genossen und 2 Wochen nach der Hochzeit war ich schwanger. Was kann ich dazu sagen? Gott hat sein Ja dazu gegeben und hat uns nicht mal warten lassen. Wir waren hoppla, richtig überrascht, Flitterwochenbaby. Wir haben aber das Kind verloren nach 9 Wochen Schwangerschaft. Hm. Es war eine sehr harte Zeit, aber es war trotzdem, also diese Hoffnung, was aufkeimte, er kann doch Kinder zeugen. Das ist das, was wir festgehalten haben. Nicht alles schmeckt uns, um auf deine deine ursprüngliche Frage zu kommen. Nicht alles schmeckt uns. Es hat uns nicht geschmeckt. Es hat uns sehr, sehr traurig gemacht. Aber das, was wir festgehalten haben, ist, es kann doch klappen. Es ist für Gott nichts unmöglich.
Es hat zumindest 9 Wochen ein Kind in deinem Bauch gelebt.
Ja.
Ne?
Ja. Und dann haben wir noch eine Fehlgeburt bekommen. Also 2 Jahre später. Wir haben erstmal gesagt, okay, wir geben unserer Ehe eine Chance und haben erstmal gewartet. Und dann, als wir wieder versuchen wollten, bin ich sofort schwanger geworden. Und im gleichen Stadium, relativ früh, ist das Kind auch
gestorben. Nächster Schlag, ne?
Und dann habe ich, ich war damals Pfadfinderleiterin und ich sollte auf Pfadfindercamp gehen, einen Tag nach dieses Erkenntnis, dass das Baby nicht mehr lebt. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und im Wartezimmer saß ich und war natürlich sehr traurig. Und wie werde ich das schaffen, auf Pfadfinderlager zu gehen und Kinder zu dienen? Ich bin so traurig und wieder so im Herzen so ein Satz, kümmere dich um die Kinder, die schon in deine Hände sind und ich heile dein Herz. Ich habe gesagt, okay, wenn das so sein soll, ich war wirklich, ja, am Fragen, soll ich absagen? Ich muss ins Krankenhaus, ich muss einen Eingriff haben, bla bla bla, soll ich absagen? Und dann kam plumm, also diese Aussage. Und das hat mir so viel Frieden gegeben. Und ich bin vom Krankenhaus nach Hause gekommen, habe meinen Koffer gepackt und bin am nächsten Tag auf Pfadfinderlager gegangen. Und konnte tatsächlich diese Kinder dienen, sehen und dienen. Und ich kam über diesen Schmerz hinweg, durch diese Zusage Gottes, er wird mein Herz heilen. Ich habe schon was in der Hand. Es ist noch nicht das, was ich mir wünsche, ein eigenes Kind. Aber ich habe nicht nix.
Kam eins?
Erst nach dem 3. Fehlgeburt. Oh. Also ja, 3 Fehlgeburte. Also 6 Monate nach diesem Pfadfindererlebnis. Über Silvester habe ich wieder ein Kind verloren. Und bei diesem Mal habe ich, ich erinnere mich, wie ich auf den Boden gefallen bin. Und ich habe ein Heulen losgelassen vor Gott. Ich war so, so tief traurig und habe echt getrauert. Und Ich bin auf den Boden gefallen mit Trauer, wie ein Mantel. Und ich bin aufgestanden und ich habe gespürt, wie ich diesen Mantel abgeschüttelt habe. Ja, diesen Trauer.
Der Mantel steht für Trauer.
Ja, okay. Ich bin aufgestanden und ich habe das abgeschüttelt. Und ich weiß, viele Frauen stecken in so ein Leid. Und die tragen jahrelang diesen Trauern. Das ist auch ein Schamthema. Viele Frauen sprechen auch nicht drüber, über Fehlgeburten. Sie beziehen das auf sich selbst oder sie geben sich selbst die Schuld für sowas. Und ich kann echt sagen, das ist nicht Gottes Plan für uns, dass wir diese Trauer durchs Leben tragen. Er möchte uns davon befreien. Und dieses Warten und dieses Trauern und es war wirklich ein schwerer Weg für eine junge Ehe auch. Ja, wir haben versucht, unsere Ehe auf den Fuß zu setzen und immer mal wieder mit diese Riesenerschütterungen. Und mein Mann natürlich mit seiner Geschichte, seine Vorgeschichte, was er dabei gedacht hat, ja, ob die Geschichte sich wiederholt. Das war bestimmt auch nicht leicht für ihn. Aber dann bin ich im Jahr 2004 wieder schwanger gewesen, auch wieder in Anfangsstadien.
Da gehört auch unheimlich viel Überwindung dazu, zu sagen, jetzt versuchen wir es nochmal, oder?
Ja, und da hat meine Musik mir geholfen. Ich mache nicht selber Musik, sondern ich habe sogenannte Durchbruchslieder, die ich aus lauter Kehle singe, wenn ich down bin. Die sind für mich diese Wiederaufstehlieder. Das ist, da finde ich meine Resilienz wieder. Wenn ich diese Lieder aus ganzer Überzeugung, die sind gesungene Gebete für mich. Und da habe ich erinnere mich, ich habe gependelt und bin zur Arbeit gefahren und meistens auf dem Rückweg, weil ich wollte nicht voll verheult dann auf der Arbeit antanzen. Und auf dem Rückweg habe ich diese Lieder angemacht und habe aus ganzer Kehle gesungen, bis meine Seele es wieder schaffen konnte, einen weiteren Tag zu machen. Ja.
Und dann bist du schwanger?
Bin schwanger gewesen. Und dann habe ich wieder diese Zusage, kümmere dich um die Kinder, die in deine Hände sind. Ich hatte die gleichen Symptome wie Fehlgeburt bei diesen vierten. Und ich bin auf Pfadfinderlager gegangen. Keiner wusste, dass ich schwanger war, außer mein Stammleiter. Und dann kam eine und sie hat eine Predigt oder eine Andacht gehalten und hat gesagt, Glaube ist kein Spaziergang. Glaube ist ein zähneknirschendes Festhalten an die Wahrheit, die man aufgeschnappt hat. Und ich wusste, das ist mein Wort. Ich habe diese Zusage. Ja, ich habe diese Zusage bekommen. Du wirst Mutter, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin in die Mitte dieser Beziehung. Und ich stand auf und ich habe mein Zeugnis gegeben. Ich habe den Kindern erzählt, dass ich wieder schwanger bin, dass ich wieder Symptome habe und dass ich mir Gebet wünsche. Und diese ganze Truppe, 180 Kinder, die haben sich um mich geschart und haben für mich gebetet. Und am nächsten Tag habe ich keine Blutungen mehr gehabt. Ich bin schlagartig geheilt worden. Ich habe ein gesundes Kind zur Welt getragen. Es war echt ein Wunder. Aber es war ein zähneknirschendes Festhalten an die Wahrheit. Es war wirklich... Ja.
Zähneknirschendes Festhalten an der... Das heißt also, das ist wie auf der letzten Rille im Prinzip...
Manchmal schon.
Dass man dann sagt, ich vertraue weiter gegen alle Vorurteile und Vorbehalte, die man, ja, die du im Herzen hattest.
Und gegen medizinische Fakten. Wir mögen Fakten haben, aber das entspricht nicht unbedingt die Wahrheit.
Der gelbe Zettel.
Ja, der gelbe Zettel. Die Aussagen von Ärzten. Und ja, die eigene Seele, die sagen, ja, was machst du da? Ja. Warum hoffst du noch?
Wie war das für deinen Mann, als er dann bei der Geburt dabei war?
Das war gigantisch. Also ich habe diese Lieder, die ich nach den Fehlgeburten mir immer wieder gespielt und gesungen habe, habe ich sie im Kreissaal gehabt. Und durch die Wehen habe ich diese Lieder gesungen, bis mein Kind zur Welt kam. Es war fantastisch. Unser Kind endlich in den Armen zu halten. Ein kerngesundes Kind. 16 Monate später ein zweites. Ja, jetzt haben wir zwei wunderbare Teenager, die ich sehr genieße. Ja.
gegen alle Prognosen und Diagnosen. Mhm. Hast du in der Zeit der Fehlgeburten auch mit Gott gehadert und bist aufgestanden, hast gesagt, jetzt mach, du hast es gesagt? Oder warst du eher so jemand, die sagte, er hat es gesagt, also mach das auch?
Ja, also ich kann sagen, ich gehöre mehr zu diese zweite Variante. Mhm. Ich habe so viel Hoffnung gehabt. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, ja, weil die Gefühle sagen ganz was anderes. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn man kindlich glauben kann, dass man ein guter Papa hat. Und wenn er es gesagt hat, dann steht er auch dazu. Dann wird es auch. Und ich muss das nicht in Frage stellen. Ich habe ja das große Glück, einen wunderbaren Vater zu haben. Ja, mein Vater ist wirklich
dein himmlischer Vater.
Nee, mein irdischer.
Ah,
ich bin aufgewachsen.
Deswegen frage ich nach.
Ich habe einen Papa, der richtig ganz toll ist und sein Wort hält. Und es fiel mir nie schwer, das zu übertragen. Dass er sein Versprechen wahrmacht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber da sind wir zurück beim Geduld und Treue und Charakter. Ja? Also diese Früchte, die wollen wachsen. Aber wenn wir Gott um Geduld bitten und nicht bereit sind, auf irgendwas zu warten.
Ja, man könnte ja noch einen Schritt weitergehen, sich seinem Zeitplan zu unterstellen.
Ja, nicht alles wissen zu müssen, kontrollieren zu können. Ja.
Wer ist Gott für dich, Karen?
Ich würde sagen, Gott ist ein Gärtner für mich. Und ich bin ein Garten. Wir sitzen jetzt gerade in einem Garten. Manchmal gibt es Wildwuchs und es gibt Dornen und es gibt Chaos. Und mein Gärtner kommt durch und schneidet liebevoll weg, was weg muss, und pflanzt Neues. Und ich darf drüber staunen, das, was er schafft.
Was aus der Karen geworden ist. Eine Mama.
Ja.
Mit zwei Teenies.
Ja.
Eine Frau, die zu ihren Schwächen steht, die den Kids sagt, betet für mich.
Ja.
Ist erstaunlich.
Ja.
Wenn du die Karen von heute vergleichst mit der, die damals mit ihrer Mentorin einen Kaffee getrunken hat, wie ist das da?
Ja.
Kann man das noch vergleichen oder ist das völlig anders?
Das ist völlig anders. Völlig anders. Ich lebe nicht mehr mit Maske. Du kriegst das, was ich dir zeige, das bin ich auch. Und ich habe keine Angst mehr. Und das ist es. Gewisses möchte uns Angst machen. Diese Angst, das möchte uns lähmen, dass wir nicht aus unser Schneckenhaus kommen, dass wir uns nicht zeigen, dass wir Dinge nicht trauen, uns zu öffnen oder Dinge zu machen, Dinge anders zu machen. Wir haben Angst davor. Wie wird es ausgehen? Wir denken dabei nur an die negative Ausgänge, an die negative Möglichkeiten, an die Katastrophen. Aber es gibt auch eine andere Seite zu dieser Medaille. Es gibt die wunderbare Seite. Wenn ich mich ändern lasse, wenn ich mich raustraue, wenn ich mich zeige, dann könnte es goldrichtig sein. Es könnte eine ganz andere Welt für mich auf dieser anderen Seite sein, wovon ich noch nie träumen konnte. So gut kann das sein. Aber es kostet Mut. Ich sage auch immer, Mut ist wirklich nur Angst plus einen Schritt. Du musst nur einen Schritt in die richtige Richtung machen, in die Verletzlichkeit, im Vertrauen. Ja?
Schönes Schlusswort, Karen. Angst plus einen Schritt.
Ja, genau.
Darf ich dir noch meine 4 Schlussfragen stellen?
Natürlich.
Sehr eindrücklich.
Danke.
Geht's?
Ja, es geht. Bin sehr emotional, aber ich denke, das ist okay.
Schön.
Da können Menschen mit ab.
Erstens und zweitens bist sehr du.
Ja.
Na, das sind wir wieder beim Thema.
Ja, so nah am Wasser gebaut, so bin ich.
So ist sie.
Ja, what you see is what you get.
Ja. Genau.
Ja.
Alter Computerspruch.
Ja, genau.
Buch, Frage 1. Gibt es eins, das du mehrmals gelesen hast?
Oh ja. Nein sagen ohne Schuldgefühle. Ja, genau. Nein sagen ohne Schuldgefühle. Nein. Mehrmals gelesen. Und es gibt verschiedene Bücher, das ist dann die englische Version. Es gibt für die Ehe, es gibt für Kindererziehung, es gibt verschiedene Sachen. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass wir lernen, Nein zu sagen und zu unseren Grenzen zu stehen, überhaupt zu finden.
Guck mal, Karen, das ist die ideale Überleitung zu meiner zweiten Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Genau. Also ich trage keine falsche Verantwortung mehr für andere Menschen.
Was heißt das konkret?
Das heißt, ich lebe mein Leben und lasse andere Menschen ihr Leben leben. Ich kann nicht für jemand anders sein Glück zuständig sein. Wir sind alle eigenverantwortlich für unser Leben, für unsere Entscheidungen. Und ich kann Menschen unterstützen, aber ich kann nicht ihr Leben für sie leben.
Kann aber sein, dass eine Retourkutsche kommt von den Menschen, die dir sagen, du bist ja egoistisch.
Nein. Gar nicht. Erst wenn ich weiß, wofür ich stehe und wozu ich bereit bin, kann ich authentisch Ja sagen, wenn ich eine Verantwortung spüre, wenn ich einen Auftrag spüre.
Ja.
Aber wenn ich zu allem Ja und Amen sage und über meine eigenen Grenzen hinweg agiere.
Und deine Kräfte missbrauche?
Ja, da lauert Burnout. Mhm. Da lauert auch Heuchelei. Ja. Und was Verlogenes. Und ich bin nicht bereit, so zu leben und mich ein Stück weit aufzuopfern. Die Menschen haben gar nichts
nur
davon.
Nur um der Komplimente willen und
ja. Oder das starke Mädchen zu sein. Ja? Ich kann das auch noch tragen. Ja? Ich muss das nicht immer tragen.
Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Also ich bin jetzt viel mutiger geworden. Und wie ich auch gerade gesagt habe, Mut ist Angst plus einen Schritt. Ich habe gelernt, mich nicht mehr von der Angst beeindrucken zu lassen. Die Angst kommt. Es kommt immer. Es kommt auch bei Menschen mit Erfahrung, Menschen, die Tolles machen. Immer wenn irgendwas neu ist, das macht Angst, weil man das noch nicht gemacht hat. Aber ich habe immer besser, ich lerne immer besser, dieser Angst in meinem Leben nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken und Dinge einfach trotzdem zu machen und zu sehen, was, wie es ausgeht und auch meine Fehler einzustecken und zu sagen, pff, lief nicht ganz so gut oder das kann ich auch noch nicht.
Dann bin ich jetzt gespannt, was bei dir aufs Plakat kommt. Ich ahne es,
aha,
aber was kommt drauf? Irgendwo hier, Baden-Baden, wo in Baden-Baden Millionen von Autos vorbei waren.
Ja, also ich würde sagen, zwischen Wollen und Machen liegt Mut.
Vielen Dank, Karen.
Bitteschön.
Danke fürs Anschauen und danke, dass ihr euch jetzt schon mal richtig freut auf die nächste Sendung in 2 Wochen. Ich habe es ja schon anmoderiert, da funktioniert es ein bisschen anders. Und doch ist Hoffnung fett da. 2 Wochen, neuer Film. Hinterlasst der Karen dicke, fette Daumen. Und bis in 2 Wochen. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. I will make it okay. Turn back time. Never let you slip away. Every heart.